Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen am heutigen vierten Fastensonntag, auch Lettere genannt. Zu Beginn erst das Tagesevangelium.
Das heilige Evangelium nach Johannes, Kapitel 9, Vers 1 bis 41. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragte ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geworden wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihm den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und die anderen, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht nur ähnlich aus. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sie deinen Augen geöffnet wurden. Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, macht einen Teig, bestrich mich meinen Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, an dem, als Jesus den Teig gemacht hat und die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Da riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag doch ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Da sagten seine Eltern, weil sie sich von den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, frag doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihm, du bist ein Jünger dieses Menschen. Wir aber sind Jünger des Moses. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren, und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausstoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihm glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Nun machen wir hier einen kurzen Break.
Ich bin bei dir, kein Augenblick bist du allein.
Heute möchte ich die Betrachtung zum Laterne-Sonntag so beginnen. Die Freude des Kreuzes. Traurigkeit, nicht Schmerz, ist das Gegenteil von Freude. Vereinbarkeit von Freude und Schmerz. Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt. Beten wir im Eröffnungsvers der heutigen Messe. Latere, Jerusalem. Die Freude ist ein Erkennungszeichen des Christen. Heute erinnert uns die Kirche im Jubelruf des Propheten daran, es gibt eine verhaltene Freude, die in der Hoffnung des Advents gründet. Eine helle und strahlende Freude der Advent, die staunende Freude, am Leben der Auferstandenen teilzunehmen. Und nun, mitten in der Fastenzeit, betrachten wir die Freude des Kreuzes. Allen Gestalt der Freude gemeinsam ist die Verwurzelung in Christus. Nur von ihm kann jeder von uns, kann ich, sagt Johannes Paul II. Mit Worten des heiligen Paulus wirklich sagen, dass er mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Hier wurzelt eure tiefste Freude, hier eure Kraft und eure Halt. Wenn ihr auch einmal Bitternis oder Drangsal zu ertragen habt und Missverständnis erfahrt oder sündigt, richtet gleich eure Gedanken auf den, der euch immer liebt. Mit seiner grenzenlosen Liebe, der Liebe eines Gottes, lässt er alle Prüfungen bestehen, füllt die Leere in uns aus, vergibt uns alle unseren Sünden und schenkt uns einen neuen Schwung zum Weitergehen auf einen anderen und freudigen Weg. Dieser Sonntag trägt von alters her nach dem lateinischen Anfang des Eröffnungsverses der Heiligen Messe den Namen Latere. Die Liturgie lässt ein Priester statt des violetten ein rosafarbiges Gewand tragen. Auch der Altar darf heute mit Blumen geschmückt werden. Durch diese Zeichen will uns die Kirche in Erinnerung rufen, dass die Freude mit Opfer und Leid durchaus vereinbar ist. Nicht die Buße, die Traurigkeit ist die Gegenteil von Freude. Wer diese liturgische Zeit, die zum Leiden und Kreuz Christi hinführt, wirklich innerlich erlebt, entdeckt das Herannahen der Passion als der Heranmahnen des Höhepunkts der Erlösung. Deshalb freut sich die Kirche und freuen sich die Kinder. Latere, freue dich, Jerusalem, und freut euch mit ihm alle, die ihr es liebt. Etwas in uns stimmt nicht, wenn die Abtötung, um die wir in diesen Tagen der Fastenzeit besonders bemüht sind, unsere innere Freude trübt, statt uns zu ihr hinzuführen, weil uns das Opfer erfahren lässt, dass der Herr uns durch das Kreuz erlösen hat. Durch das Leiden der Karthage gelangt zu uns der reiche Strom der Liebe Gottes. Der östliche Jubel kündigt sich an. Deshalb suchen wir das Einssein mit dem Herrn, damit auch wir aufs Neue erfahren, was es heißt, durch Leiden und Kreuz zur Freude und Auferstehung zu gelangen. So, das war's die heutige Betrachtung. Nun machen wir hier eine Musikpause und dann gehen wir weiter in unserem Programm.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Impuls zum vierten Fastensonntag. Das ist auch das Latere genannt. Den Text hat uns Monsignor Peter von Steinitz zur Verfügung gestellt. Unser barmherziger Vater, wenn wir uns die Barmherzigkeit Gottes vor Augen führen, gehen unsere Gedanken fast wie selbst zu den unvergessenen Seligen Papst Johannes Paul II. Er war es, der neben seinen unglaublichen zahlreichen Schriften und Ansprachen das Thema der göttlichen Barmherzigkeit mit einer besonderen Wärme ins Wort gebracht hat. Eine seiner bedeutendsten Enzykliken trägt eine Beziehung, die aus der Heiligen Schrift und der Liturgie genommen ist. Dives in Misericordia, reich an Erbarmen, unter anderem aus dem Psalm 103, Vers 8. Schon im Alten Testament, das manchmal auch von der strengen Gerechtigkeit Gottes spricht, wird ausdrücklich auf die göttliche Barmherzigkeit hingewiesen. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihm, dass er das Unheil verhängt hat. Joel Kapitel 2, Vers 13. Woraus natürlich auch hervorgeht, dass es im Leben der Menschen Dinge gibt, die Unheil hervorrufen. Erschütternd ist in diesem Zusammenhang die tiefe Reue des Königs David, der, ohne es sich richtig klar gemacht zu haben, einem seiner Untergebenen die Frau weggenommen hat und dazu noch für seinen Tod in der Schlacht besorgt hatte, und der daraufhin von Propheten Gad verschiedene Arten von Strafe zur Wahl gestellt bekam. Da er seine Sünde zutiefst bereut, sieht er die Notwendigkeit einer Strafe grundsätzlich ein, möchte aber, wer wählen kann, mit durch Menschen diese Strafe erfahren. Da sagte David zu Gott, ich habe große Angst. Ich will lieber den Herrn in die Hände fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Den Menschen aber möchte ich nicht in die Hände fallen. Chronik, Kapitel 1, Vers 21, 13. Die Barmherzigkeit Gottes bedeutet also nicht, dass Gott einfach lieb zu uns ist. Er ist nun einmal der Herr und hat uns gegenüber Rechte. Er hat uns seine Gebote gegeben. Die Gebote sind zu unserem Besten, das wissen wir aus Erfahrung. Aber die Gebote brechen sich nicht nur unklug, sondern erst in Affront gegen unsere Schöpfer. Und da erst zeigt sich die unglaublich große Bedeutung der göttlichen Barmherzigkeit. Obwohl er alles Recht dazu hat, will Gott uns eben nicht strafen. Nur im extremen Fall, wenn der Mensch gar nicht kapiert, kommt eine Strafe, die aber ihrerseits auch nur aus seinem Erbarmen kommt. Denn sie hilft uns, nachträglich zu verstehen und uns zu ändern. Metanio, Umkehr, das war schon die antiken Heiden vertraut, weil sie, im Gegensatz zu den heutigen Heiden, den Zusammenhang von Schuld, Sühne und Umkehr kannten und Schuld auch wirklich Schuld nannten. Das Gleichnis im heutigen Evangelium, das schönste Gleichnis Jesu überhaupt, zeigt uns, wie weit die Barmherzigkeit Gottes geht. Papst Benedikt hat dieser Parabel gleich drei Beziehungen gegeben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom barmherzigen Vater und von den beiden Brüdern. Im barmherzigen Vater sehen wir eine wunderbare Charakterisierung des himmlischen Vaters. Er lässt seinen Kindern alle Freiheit, was auch bedeutet, dass er sie nicht daran hindert, falsche Wege einzuschlagen. Aber er sehnt sich danach, dass sein Kind zurückkommt. Jeden Tag tritt er vor das Haus, um nach dem verlorenen Sohn Ausschau zu halten. Und als er dann endlich auftaucht, ist der Vater nur Liebe und Freude. Ja, er vergibt ihn sogar dem und ja, er vergibt sich sogar die Möglichkeit, den Tun nicht gut wenigstens einen Standpunkt zu halten. Nein, er läuft ihm entgegen, umarmt den völlig Überraschten, küsst ihn und lässt ihn nur Güte erfahren. Sein Schuldbekenntnis lässt er ihn nur ansatzweise sagen. Er ist ja schon deutlich geworden, dass er bereut, das genügt ihm. Und so ist die so herzerwärmende Szene ein deutliches Bild für das Sakrament der Beichte, wo er den Herrn auch genügt, wenn der Sünder seine Schuld bekennt und so gut er es kann bereut. Die Reue sollte Contritio sein, als eine Reue aus Liebe. Aber da der Mensch das nicht immer schafft, auch beim jungen Mann im Gleichnis wissen wir nicht genau, ob das in sich gehen aus Liebe erfolgt oder zunächst aus der Notwendigkeit, etwas zu essen, zu bekommen, genügt die Attritio, die eine solche unvollkommene Reue ist. Das, was an dem ganzen Feld ersetzt die objektive Kraft des Sakraments. Und der reuige Sünder erlebt dann das heitere Glück, wieder daheim zu sein. Wollten wir Menschen doch begreifen, dass Gott genau das will, dass wir glücklich sind. Der ältere Bruder war zwar immer brav zu Hause geblieben, hat aber das Wesentliche nicht begriffen. Er ärgerte sich darüber, dass sein Bruder so leicht wieder aufgenommen wird. Das Gleichnis lässt offen, was schwerer wiegt, der Leichtsinn des jüngeren Bruders oder die Hartherzigkeit des Älteren. Johannes Paul II. Hat nicht nur die große Barmherzigkeitsenzyklika geschrieben und die Ordensfrau Faustina heilig gesprochen, die man als die Prophetin der göttlichen Barmherzigkeit bezeichnen könnte, als der heilige Papst am Ende seines Lebens selbst nicht mehr sprechen und nicht mehr handeln konnte, hat er sozusagen als feierlichen Schlussakt seines Lebens die Barmherzigkeit Gottes durch seinen eigenen Tod verkündet. Er starb am Vorabend des von ihm eingesetzten Festes der göttlichen Barmherzigkeit, des Sonntags nach Ostern. Sein Sekretär, der jetzige Kardinal von Krakau, feierte an seinem Sterbebett die heilige Messe vom Barmherzigkeitssonntag als Vorabendmesse. Immer wieder hat Johannes Paul II. Maria als die Mutter der Barmherzigkeit angerufen. So in einem besonderen feierlichen Weihakt an die Gottesmutter, den er am 13. Mai 1982, ein Jahr nach dem glücklichen überlebten Attentat in Fatima, betete, noch einmal zeige sich in der Geschichte der Welt die unendliche Macht der erbarmenden Liebe, dass sich dem Bösen Einhalt gebiete, dass sie die Gewissen wandle, in deinem unbefleckten Herzen offenbare sich allen das Licht der Hoffnung. In dieser Hoffnung sollten wir heute die Mutter der Kirche und die Fürsprache für das Konklave bitten, sie diesmal dem Papst vor dem Tod bewahrt, mögen der heutige Kraft wieder einen guten Papst schenken. Ich muss hier sagen, dass diese Homilie, also diesen Impuls, im Jahr 2013 geschrieben wurde, ist vom Monsignor Peter von Steinitz. aber es ist immer noch aktuell.
Ich will hören, was Gott sagt, wenn er Frieden uns verspricht. Seine Rettung kommt uns nah. Seine Gnade.